ARD Sounds.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und wir sind zurück aus unserer kleinen Märzferienpause. Wir brauchten auch ein bisschen eine Auszeit, muss ich gestehen, aber so eine richtige Auszeit konnte man in diesen Tagen in angesichts dieser Weltlage ja nicht wirklich nehmen. Aber bevor wir auf all das zu sprechen kommen, zunächst ein großer, großer Dank natürlich an unseren lieben Freund und Kollegen Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast, der diese kleine Ferienlücke für uns geschlossen hat, übernommen hat, gemeinsam mit unserer ARD-Studioleiterin in Washington, Gudrun Engel, die aktuellen Ereignisse zum Iran-Krieg eingeordnet hat in der vergangenen Folge. Eine spannende Folge, wir haben sie auch natürlich gehört und von daher vielen, vielen Dank, lieber Philipp.
Anytime. Eine super Erklärung. Ja, ich finde, Philipps Stimme ist wie eine warme Decke. Es ist wirklich so angenehm, Philipp zu hören. Also es ist total empfehlenswert.
Ja, wer mehr von Philipp hören möchte, natürlich im Weltspiegel-Podcast. Ja, wir sind zurück und normalerweise in, ich sag mal, ruhigeren Zeiten hätte diese heutige Folge folgendermaßen begonnen.
And the Oscar goes to Michael B. Jordan.
Ja, die Oscar-Verleihung in der vergangenen Nacht, auch die politisch angehaucht an vielen Stellen. Darauf werden wir im Laufe dieser Folge gegen Ende noch mal ein bisschen eingehen. Aber das dominante Thema nach wie vor, der Krieg gegen den Iran, der in die dritte Woche jetzt gegangen ist und kein Ende in Sicht. Und ehrlich gesagt, Jeff, auch immer noch wirklich keine überzeugende Strategie in Sicht, habe ich den Eindruck.
Nee, also von Anfang an keine erkennbare Strategie. Also wie es jetzt aussieht, Trump hat zwei Optionen. Ne? Also entweder es geht weiter. Er hat ganz am Anfang gesagt, es wird so 4 bis 5 Wochen vielleicht dauern. Wie gesagt, wir sind am Anfang der dritte. Oder, also wir haben auch gesehen in die letzte Zeit, der Straße von Hormuz ist blockiert oder mindestens, also die Iraner haben Kontrolle und erlauben nur, wer die wollen, durch. Also das ist also chaotisch vor der Weltmarkt. Die Preise von Sprit sind hier in Deutschland höher, auf jeden Fall in die USA. Die sind fast $1 höher pro Gallon als vor 3 Wochen. Also das ist irgendwas, wo Präsident Trump spürt der Druck. Das ist ein großes Thema mit ihm und einfach die einzigen Faktoren, die können ihm in eine oder der andere Richtung pushen. Er könnte deswegen einfach entscheiden, ja, okay, das war's jetzt. Wir haben was geschafft. Besser jetzt aufzuhören und ein bisschen mehr Ruhe wieder in der Markt zu bringen, in der Weltwirtschaft. Ja, also täglich wissen wir nicht, weil er geht manchmal, er ruft ein paar Journalisten an, sagt eine Sache, ruft ein paar andere an und sagt was anderes. Also wir haben schon gemerkt letzte Woche, als der Preis von einem Barrel Öl, also $120 war, hat er gesagt, ja okay, wir haben gewonnen, das war es jetzt, es kommt jetzt zu Ende. Und wir haben gesehen, dass der Preis hat sofort reagiert. Also es war nur kurzfristig, aber es hat auf jeden Fall reagiert, das weiß er. Deswegen spricht er mit Journalisten und versucht das ein bisschen zu kontrollieren. Aber wie so häufig ist es egal, was er sagt was, so dass es einen Effekt hat. Aber der Wahrheit, ja, müssen wir warten zu sehen, wie es wirklich läuft.
Ja, die letzten Signale waren auch, wir sind noch nicht fertig und wir wollen nicht in ein paar Jahren wieder im Iran irgendwie eingreifen müssen. Und insofern, lass uns den Job lieber jetzt fertig machen oder zu Ende bringen. Insofern werden wir uns wahrscheinlich noch auf einige Tage mindestens, aber wahrscheinlich vielleicht auch Wochen einer Weiterführung dieses Krieges einstellen. Ja, du hast das angesprochen. Also diese Idee vielleicht, die im Weißen Haus existierte, mit massiven Luftschlägen, mit einer brachialen Angriffswelle mehreren das Regime im Iran irgendwie in die Knie zu zwingen oder zu erschüttern, dass sich da was verändert. Ja, entweder war das naiv oder Wunschdenken oder es hat sich eben nicht herausgestellt. Also der Widerstand des iranischen Regimes ist deutlich größer und es reißt, ich habe so ein bisschen die Vorstellung, dass man da sagt, wenn wir hier schon untergehen, dann reißen wir alle mit, so ungefähr, weil sie auch nichts zu verlieren haben in Teheran. Also
down in a blaze of glory. Also auf jeden Fall finde ich auch, dass Trump fand, wie alles gelaufen ist in Venezuela, war ziemlich rookie-zookie, oder? Mhm. Sagt ihr, Rocky Zucki. Es war ziemlich clean und leicht und fertig und die sind reingegangen, die haben Maduro rausgeholt und das war's. Also ich glaube, dieser Einsatz hat ihm vielleicht ein bisschen, vielleicht zu viel Confidence gegeben, so dass er dachte, guck mal, wir haben der stärkste Militär der Welt und das können wir machen. Wir haben schon Iran attackiert, bombardiert in Juni letztes Jahr und das war auch ganz klar und deutlich rein und raus und ein Erfolg. Keine Konsequenzen dafür, mindestens naja, von...
Was für ein Erfolg, das kann man da hinstellen, aber zumindest genau, was militärisch. Also,
auf jeden Fall, er hat es verkauft. Und wie gesagt, wie so häufig, das ist alles, es geht um der Narrativ. Und er hat es verkauft, mindestens damals, als, guck mal, wir haben die Atomprogramm zerstört und jetzt ist es vorbei. Obwohl, jetzt sehen wir, dass dieser Krieg hat er initiiert, wegen, sagt er mindestens, der Atomprogramm.
Da es war einer der Gründe, da sind ja mehrere Gründe in den vergangenen Wochen kursierten, und man weiß immer nicht so richtig, was genau jetzt der schlussendlich die Motivation war für diese Entscheidung, diesen Angriff so zu starten. Zumindest auch anders als der Einsatz gegen Venezuela hat dieser Krieg immense weitreichende Folgen. Das erleben wir alle. Du hast schon die Tank-Spritpreise erwähnt einerseits. Aber diese Schließung der Straße von Hormuz, das war immer auch ein Szenario. Auch im Pentagon hat man seit Jahren das immer auch mitgedacht und wie das sich auswirken würde. Aber das hat der Iran ja auch noch nie gezogen als Karte. Aber mit dem Rücken an der Wand spielt man halt auch die letzte Karte aus. Und das hat solche weitreichenden Folgen, eben nicht nur was Erdöl und Gas betrifft. Also Gas zumeist ist es ja zum Beispiel in Indien, habe ich gelesen, werden Krematorien stillgelegt, weil man nicht mehr genug Gas hat, um die zu betreiben und solche Dinge. Und was ich auch gelernt habe in den vergangenen Tagen, das wusste ich gar nicht, ist, dass die Golfstaaten die größten Stickstoffdüngerproduzenten der Welt sind und dass jetzt in der nördlichen Hemisphäre, wo der Frühling ansteht und die Felder bestellt werden und all das, dass da sich große Sorgen gemacht wird in der Landwirtschaft, die Ernte anzuschieben, weil eben dieser enorme Engpass an der Straße von Hormuz dafür sorgt, dass eben nicht genug Düngemittel in die Welt transportiert werden.
Und das heißt, nicht nur Spritpreise gehen höher, aber auch Lebensmittelpreise. Nicht sofort, aber das würden wir spüren in die kommende Zeit. Und das auch in ein Wahlkampf, ja, das ist auch irgendwas, das bestimmt für Trump ein Liability gefährlich sein könnte. Aber nicht nur in der nördlichen Hemisphäre. Wir haben gesehen, also du hast Indien erwähnt, in Vietnam zum Beispiel. Tankstellenbesitzer haben Schilder aufgehängt, wo steht ausverkauft. Die haben nicht genug Gas da. Wir haben gesehen auch in die USA, dass für Hauskäufer, dass die Zinsensätze für 30-jährige Hypotheken in dieser Woche leicht 6% gestiegen sind. Also es gibt Kosten überall für verschiedene Sachen, die, also man denkt sofort an Spritpreise, aber es gibt Knock-on-Effekte, ne? So eine wie eine Stein im Wasser, das, oder ja, wie sagt oder man?
Domino-Effekt, Domino. Würde man im Deutschen sagen. Ne? Ja. Also ein Stein stößt den nächsten um und es geht weit über nur Öl- und Gaspreise hinaus, wie du sagst. Aber das ist auch der Hauptgrund, warum Donald Trump jetzt auch übers Wochenende gesagt hat, all die Länder, die Interesse daran haben, dass der Warenverkehr über die Straße von Hormuz weiterfließt und wieder fließt, sollten sich beteiligen, diese Meerenge freizuhalten und sicherzuhalten. Und hat halt eben gesagt, er hatte mit mehreren Ländern gesprochen, dass sie buchstäblich ins Boot zu holen sind. Und wer daran Interesse hatte, müsste da doch mitmachen. Und die Reaktionen sind äußerst verhalten. Also da sagen nicht alle, ja, ja klar, machen wir da mit, sondern auch hier in Europa wird das ja diskutiert, die Aufforderung. Und der deutsche Außenminister Jörn Wadephul sagte auch, also das schauen wir uns erstmal an. Da möchte keiner in diesen Krieg hineingezogen werden.
Nee, und warum sollen die das wollen? Aber es ist klar, dass Trump merkt jetzt, dass die USA braucht Hilfe, dass sie können das nicht allein machen, auch mit ihrer ganzen Macht, auch mit den Flugträgern in dieser Region. Es die können das nicht allein machen. Und deswegen hat er auf True Social gefördert, dass China, Südkorea, Frankreich, Großbritannien, dass die sollen auch helfen. Und dass, wie er sagte, wenn Europa, wenn die nicht irgendwas tun oder wenn der, wie er sagte, wenn der Antwort negativ ist, dann es wird sehr schlecht für die Zukunft von NATO. Also das ist eine wirklich eine Drehung, aber zeigt ein bisschen diese Mentalität von, okay, du kriegst so viel von uns, was kriegen wir zurück? Und jetzt ist das der Fall, dass Trump will ein bisschen Hilfe von der anderen Seite. Also ab wie Europa reagieren würde, war das ist wirklich also nicht ohne Konsequenzen auch, dass man überlegen muss.
Ja, also eine direkte Drohung an die NATO. Also ihr müsst euch da beteiligen, sonst gibt es, also er hat es ja noch nicht ausgesprochen, was dann kommen würde oder so. Aber diesen Druck da auszuüben, ist natürlich so ein bisschen Wohlfeil. Einerseits die NATO immer so als, naja, wir brauchen sie eh nicht, ihr braucht uns. Und jetzt aber quasi anzuklopfen und zu sagen, helft doch mal hier mit, ja, wir können das hier nicht alleine stemmen. Dass da die Reaktionen seitens der, gerade der europäischen NATO-Länder, die erst recht näher dran sind auch an der ganzen Region, dass die da nicht reingezogen werden wollen.
Also aber es ist nicht verständlich, nur, ja. Nicht nur Europa, aber China auch. Ich meine, China kriegt auch 13% von dem Öl, das Iran produziert, geht nach China. Also dies ist wirklich eine wichtige Lifeline für China. Die haben auf jeden Fall Interesse in diese Straße von Hormuz, dass es nicht mehr blockiert wird. Das ist sehr wichtig für ihre Wirtschaft auch. Es wird auf jeden Fall ein Thema für der Treff zwischen Xi Jinping und Trump, in das jetzt mindestens geplant ist für April. Aber
wenn das überhaupt stattfindet noch, vielleicht wird das erst,
wie gesagt,
verschoben.
Geplant. Ja. Aber das ist auch ein Grund, lautet Trump mindestens, dass China soll auch involviert sein und versucht.
Ja, aber aus Japan zum Beispiel, die auch Interesse dran haben, die auch sehr energieimportabhängig sind, kommen auch schon Signale jetzt über Nacht. Wir sind da erstmal nicht dabei. Es ist eine Situation, in die sich Trump da reingebracht hat, wo er, und da sind wir wieder beim Anfangspunkt, keine Exit-Strategy irgendwie erkennbar ist. Oder er vielleicht sieht er keine, findet keine. Und das ist auch das Schwierige daran. Also du hattest gesagt, eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir beenden das hier, verkaufen nach vorne, was wir alles erreicht haben. Ali Khamenei gestürzt, umgebracht und das Raketenprogramm dezimiert, die Marine dezimiert, das Atomprogramm nach wie vor ist das unter Beschuss. Aber es bleibt noch die Frage, was ist mit dem angereicherten Uranium, das noch nach wie vor im Iran vorliegt? Müsste man das irgendwie daraus operieren, in welcher Form auch immer? Da kommt jetzt gleich schon wieder die Frage nach Bodentruppen. Oder, und dann komme ich damit zum nächsten Punkt, die Alternative ist, es noch weiter zu eskalieren. Und das ist diese Eskalationsspirale, in die man schnell, sehr schnell reinkommt, die wir in der Geschichte auch immer wieder erlebt haben. Es erinnert mich so ein bisschen auch an die Zeiten des Vietnamkriegs, wo auch das Pentagon gesagt hat zum Weißen Haus, gebt uns, give us the tools, we'll get the job done. Ja, gebt uns nur die Mittel, die Waffen und die Militärausrüstung und die Soldaten und dann werden wir den Job da schon irgendwie hinkriegen. Und das Ergebnis war eben ein jahrelanger, furchtbarer, blutiger Kriegseinsatz für die USA in Fernostasien. Ich will das gar nicht beschreien und wer weiß, wie das hier jetzt ausgeht, aber diese Logik, die dazu führt, dass man dann doch sehr viel länger involviert ist in einem Land, die ist irgendwie, habe ich den Eindruck, in Gang gesetzt in gewisser Weise.
Ja, ich glaube, Trump hat, also es ist nicht, dass er hat nicht die Info bekommen. Er hat immer noch, obwohl sein Kabinett ist voll mit Leuten, die sagen nur ja zu ihm, Pete Hegseth, der Verteidigungsminister unter allem oder Marco Rubio. Aber er hat auch so ein paar Militärexperten, ein paar Regionalexperten, die haben ihm gewarnt von genau dieser Situation. Es ist nicht unbekannt, es ist keine Überraschung. Er hat dann auf Social Media gepostet, dass alle anderen Präsidenten hatten nicht der Mut, das zu tun. Aber wie man sieht, es geht nicht um Mut, es geht um die Risiko von einem Szenario, die jetzt, wir sehen das in real time live, es spielt. Also genau, was man fürchtet, ist jetzt passiert? Der Straße von Hormuz ist zu. Was bedeutet dieser Chaos in der Weltwirtschaft? Also die Alliierte, die Freunde, Partners von den USA und Israel sind attackiert von Drohnen aus Iran. Also das, und es bringt auch vielleicht Europa rein, andere Leute rein in diesen Konflikt, und es ist eskaliert. Also insofern, Mut ist nicht das Thema, finde ich. Und ich glaube auch, es zeigt ein bisschen der Mentalität von Trump um dem Weißen Haus, wenn man sieht, vielleicht manche von unseren Zuhörern haben auch diese Memes gesehen, die sind rausgekommen von der Weißen Haus, wo die spielen zum Beispiel ein, das ich gesehen habe, hat also kleine Schnitte von verschiedenen Filmen, Top Gun zum Beispiel oder Braveheart mit Mel Gibson, und wir kämpfen für Freiheit, ja, und diese ganze Testosteron-Läden, maskuline Filme, wo es gibt Transformers, es gibt Streit, es gibt Bombardement, es gibt verrückte, wutende Leute, und als ein Beispiel für der Macht und was wir tun können, was wir tun jetzt, und dann unten The White House. Also,
ja, und das Ganze unterschnitten mit echten Infrarotbildern von Explosionen und Detonationen im Iran.
Ja. Das auch eins mit das Lied The Macarena läuft im Hintergrund, und genau diese Bilder von Drohnen, von echte Bombardement, die passiert sind. Und wir reden, ne, also es ist wie, die denken, das ist ein Videospiel, oder die denken, das ist ein Actionfilm. Aber wir reden jetzt über zum Beispiel 175 Kinder, die getötet waren in einer Mädels Grundschule in Teheran. Also es ist kein Spiel, aber es ist wie, die haben komplett Realität, also verloren, und in eine
ja, ein Meme war auch,
die
ja.
wohnen in eine andere Leben, wo das ist alles ein Spiel, es ist alles ein Film, und es hat gar keine Konsequenzen, und das kommt jetzt hier am Anfang der dritten Woche ein bisschen näher vielleicht.
Ja, ein Meme war auch, dass Football-Szenen, so Tackle-Szenen, wo Linebacker den Quarterback umrammen und dann daneben geschnitten direkt eine Explosion von einem Tomahawk-Marschflugkörper im Iran. Also es ist in der Tat sehr befremdlich, und es ist sehr nicht nur fragwürdig, sondern man muss überlegen, es ist sehr weit weg vielleicht auch für einen Donald Trump, der diesen ganzen Angriff ja von seinem Domizil in Mar-a-Lago in Florida aus befehligt hat, zunächst. Und man fragt sich eben, dieser Gedanke, dass ich nur möglichst massiv erst die Drohkulisse aufbauen muss, dann knickt der Gegner schon ein, und wenn das nicht funktioniert, dann aber so stark draufhauen, dass danach eben nichts mehr, kein Stein über dem anderen steht, und dann gibt es eine Reaktion. Das passiert eben so nicht. Es hat es eben noch nicht gegeben in der Geschichte, dass durch Luftschläge allein, so massiv die auch sein mögen, dann irgendein Wandel. Im Gegenteil, man hat eher die Befürchtung, dass dieses Regime sich jetzt noch mehr an die Macht klammert, beziehungsweise, wir haben es erwähnt, noch erst recht jetzt versuchten, eine Atombombe zu entwickeln, damit so ein Angriff nie wieder passieren kann. Aber das Ganze hat ja auch ökologische Folgen.
Ja, auf jeden Fall. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, die Bilder von letzte Woche, als Israel hat diese Ölreserve in Iran bombardiert, und es gab einen Vulkan, das so schwarz war, dass die ganze Stadt sah aus wie so ein Sturm kommt. Und was geht ja da von der Bombardement in die Luft? Es wird da hängen bleiben. Es geht nicht, also es ist toxische Gift, das geht da und bleibt nicht nur da, aber dann geht überall. Also wir würden auf jeden Fall Konsequenzen von diesem Gift und diesem toxische Gas, es geht in der Luft, nicht nur in der Mittelosten sehen, aber wird wahrscheinlich in die Richtung kommen. Aber es wird Konsequenzen haben für eine lange Zeit noch.
Konsequenzen auf sehr vielen Ebenen. Und wenn ich das Stichwort Konsequenzen mal kurz aufgreifen kann, in den USA selbst ist der durchaus kritisch gesehen, dieser ganze Angriff. Wir reden immer von Trumps MAGA-Basis, die Make America Great Again-Basis, die ihn da sehr unterstützt und auch hier das mitgeht, weiterhin nach wie vor. Aber wie du sagtest, je nachdem, je mehr man das auch in den USA im Alltag zu spüren bekommt, ob da die Risse weiter werden. Aber es gibt auch Risse in der MAGA-Basis. Und es hängt auch, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, auch wie man diesen Krieg mitbekommt in den USA. Auf Fox News, auf der Website, ist das nicht das einzige beherrschende Thema. Auf anderen Sendern, CNN beispielsweise, sehr. Und deswegen hat die FCC, Brendan Carr, der Vorsitzende, vermutlich, könnte man mutmaßen, auch auf Geheiß von Donald Trump, die sind ja sehr eng miteinander, gedroht, dass wer unvorteilhaft über diesen Krieg berichtet in den USA, bei der nächsten Verlängerung der Sendelizenzen sich Sorgen machen muss.
Ja. Also er versucht, das ist einfach typisch. Ne? Also das ist nicht das erste Mal, dass die FCC involviert ist. Wenn man erinnert, dass Jimmy Kimmel war sogar für ein paar Tage, der Late-Night-Talkshow, gecancelt für ein paar Tage, bevor er zurückgekommen ist. Aber es gibt viele Drohungen, dass viele Sender in die USA sind sehr vorsichtig, haben ein bisschen Angst, dass die Finn sich vor ein Gericht geklagt für Milliarden. Oder also insofern, Leute sind vorsichtig oder so Broadcasters, Journalisten, vielleicht sind mehr vorsichtig, aber in diesem Fall, ja, Trump will nicht, dass es negativ gesehen ist. Es gibt jetzt 13 Soldaten, US-Soldaten, die sind ums Leben gekommen. Und also diese Bilder von Zag, die zurückkommen mit einer amerikanischen Flagge drauf, das würde er lieber einfach verstecken irgendwo. Also das will er, dass es nicht so weit und breit gezeigt ist. Also weil es erinnert man klar an die Kosten. Und das ist irgendwas, wo die MAGA-Basis, seine Unterstützer, wollten, wie du sagtest, kein Forever Wars, keine Soldaten, die geben ihr Leben für einen Krieg im Ausland. Also insofern, das ist wirklich unbeliebt und er will das einfach unter eine Decke stellen. Also wie so häufig, Trump will ein Narrativ verkaufen und das ist counter, es ist das Gegenteil von seinem Narrativ. Er hat schon gesagt, dass es wird ein paar Wochen dauern und dass Leute würden ums Leben kommen. Aber die länger es geht und die mehr von dieser Tag, die wir sehen, die mehr Leute fragen vielleicht, warum, was bringt das, wofür? Und das ist irgendwas, das Trump hat, wenn du schon über Strategie gesprochen hast, Ingo, er hat nie von Anfang dieser Krieg eine ganz klar und deutliche Strategie, einen Grund. Er hat ein paar verschiedene, aber keine ganz klar und deutliche Geschichte verkauft an die amerikanische Regierung, wie es so häufig passiert, bevor es gibt einen Krieg. Also erstmal muss man zum Kongress gehen, das ist nicht passiert erstmal, aber der Präsident geht oft vor der Kamera und redet mit der Nation und erzählt, warum und was sie machen und wie es laufen soll. Und das ist auf jeden Fall nicht passiert dieses Mal. Also insofern, er will, ja, ich habe auch Fox News gecheckt. Es war vorgestern der dritte Geschichte auf der Homepage, also heute erste, aber da steht, ja, Trump sagt, alles läuft gut und es ist fast zu Ende. Und dann kommen eine Geschichte über der Oscars und 10 andere Sachen, die haben nichts mit der Krieg zu tun. Insofern, du hast recht, es liegt, was man denkt oder wie man das sieht, es hat eine 1:1 Verbindung mit, was man liest. Und ich merke auch, weil eine Kollegin von mir hat mich gerade heute gefragt, was sagen die Amerikaner dazu? Und es ist einerseits ein bisschen ein von diesen Themen, die gesplittet ist, down the middle, ne? Also mindestens von Freunde, Bekannte von mir, also von anderen Demokraten, es ist ganz klar und deutlich, dass die gegen diesen Krieg sind. Aber auf der anderen Seite, es ist nicht so klar, ne? Also es gibt viele Trump-Unterstützer, viele Republikaner, also manche, die sagen das in der Öffentlichkeit, manche, die nicht so laut sagen, aber fragen sich auch, hey, ist das wirklich irgendwas, wo wir involviert sind? Bringt es irgendwas? Ist es wirklich notwendig? Insofern, wenn man liest die Umfrage in die USA, auf jeden Fall ist der ganz klar und deutliche Mehrheit gegen diesen Krieg.
Und der Druck auf die Presse eben, entweder durch den Chef der Aufsichtsbehörde mit den Lizenzen, das ist etwas, was ja wir auch jetzt erlebt haben, dass der Verteidigungsminister auch gesagt hat, er freut sich darauf, dass die Paramount Skydance-Übernahme von Warner Brothers jetzt bald stattfindet, denn der Chef David Ellison ist ein Trump-Buddy und wir wissen, dass Warner Brothers der Mutterkonzern ist von CNN und welchen Einfluss dann auf CNN genommen werden wird in der Berichterstattung. All das ist natürlich etwas, was Druck auf die Presse ausübt. Das ist jetzt allerdings auch nichts Neues. Wir haben das beispielsweise ja auch um wieder mal die Parallele zum Vietnamkrieg zu ziehen, gesehen, damals gab es die Pentagon-Papiere, eine Analyse, eine Pentagon-interne Analyse des Verteidigungsministeriums, wie denn dieser Vietnamkrieg verläuft gerade und was da die Ziele sind und dass es gerade eben nicht so gut läuft. Und das ist damals in den frühen 70er Jahren eben an die New York Times und die Washington Post gekommen. Die haben da Kopien bekommen, in die Hand bekommen und haben das veröffentlicht. Und das Weiße Haus, er wollte das unterbinden und hat geklagt und es ist dann bis zum obersten Gerichtshof hochgegangen. Es gibt auch einen Film mit Tom Hanks dazu und da kann man diese abenteuerliche Episode auch nochmal nachvollziehen. Und am Ende hat aber der oberste Gerichtshof gesagt, im Sinne der Pressefreiheit entschieden und gesagt, ja, das war richtig, dass die Washington Post und die New York Times diese Papiere veröffentlicht haben, um der Öffentlichkeit auch zu zeigen, wie schlecht es gerade im Vietnamkrieg läuft und dass die US-Regierung sie auch jahrelang die Öffentlichkeit belogen hat. Und das hat die Pressefreiheit sehr gestärkt. Und insofern, aber der Versuch, das einzudämmen, das ist jetzt keine Einzigartigkeit des Weißen Hauses unter Trump, aber ich sehe da so eine gewisse Parallele, dass hier auch versucht wird, Druck auszuüben, um dann eine Berichterstattung auch zu beeinflussen in diesem Krieg.
Ja, und wenn wir reden von Konsequenzen zu Hause, es gab ein paar Sachen, die passiert sind in die letzte Woche, also nicht nur im Mittelosten, aber in die USA. Eins davon, eine Cyberattacke, das wir gesehen haben gegen eine Firma, das heißt der Stryker Corporation. Es ist eine, die machen medizinische Teile, Equipment, und die sind in Michigan basiert. Und letzte Woche, die Organisationen haben verloren ihre ganze Daten auf ihre Handys, Laptops. Also das war auf jeden Fall ein Streik von einer Gruppe aus Iran, der heißt Handala. Und die haben gesagt, das war für die Strike, die US-Strike gegen diese Mädels-Grundschule am Anfang der Krieg. Also es gibt Art und Weise, dass Iran kann streiken innerhalb der USA. Noch eins, wir haben gesehen letzte Woche, ist eine Warnung, dass Iran könnte was planen oder plant, was jetzt mit Drohnenattacke in Kalifornien. Also Governor Gavin Newsom hat auch eine Pressekonferenz dazu gehabt, wo er sagt, dass er arbeitet mit der FBI und koordiniert das. Aber es ist auch, ne, so, meine Schwester wohnt in Kalifornien. Ich glaube, es bringt das alles näher, und wir haben schon in der Vergangenheit gesprochen über, ja, wie Amerikaner, es ist alles so weit weg und es fühlt sich auch ein bisschen weit weg. Aber wenn sowas passiert, eine Cyberattacke mit echten Konsequenzen oder der Drohung von einer echten Drohnenattacke in Amerika, es bringt es viel näher, es bringt auch dann viel mehr Unsicherheit von Leuten, also viel mehr Fragen für Trump, ob das die richtige Entscheidung war. Sind wir, wenn das soll, uns sicherer zu Hause machen, wie er sagt, wegen der Atomprogramm von Iran, tut das wirklich, oder sind wir jetzt in einer Situation, wo alles unsicher ist? Wir haben auch gesehen in der letzten Woche ein paar Attacken, eine in Old Dominion University in Virginia, eine Shooter, ein gegen eine Synagoge in Michigan, also ein paar Attacken, die vielleicht inspiriert sind von der Situation jetzt in Iran. Und Leute fragen sich dann, ja, es bringt der Krieg immer näher und macht der Sicherheitssituation innerhalb der USA ja deutlich unsicherer.
Es ist auf jeden Fall eine asymmetrische Kriegsführung, mit der der Iran auf diese Angriffe reagiert. Und soweit wir es bislang beurteilen können, scheint es da keine Rezepte oder zumindest keine Strategie im Weißen Haus zu geben, wie darauf zu reagieren ist. Es gibt die Berichte, dass jetzt mittlerweile eine Marines-Einheit auf dem Weg in den Persischen Golf sein soll. Das würde darauf hindeuten, dass möglicherweise dann doch das Thema Boots on the Ground wieder ein aktives wird. Wir haben die Schläge erwähnt gegen diese wichtige Kharg-Insel im Persischen Golf, die der Iran benutzt, um seine Öllieferungen zu transportieren. Und vielleicht landen da Marines, um quasi das einzunehmen, um da vielleicht auch den Ölhandel des Iran zu unterbinden. Denn der funktioniert weiterhin in großen Teilen, den lässt der Iran natürlich durch. Aber das sind alles eben diese Punkte, wo wir jetzt das weiter beobachten müssen und werden. Und das wird uns in den folgenden Tagen und Wochen sicherlich weiter beschäftigen. Aber klar, wenn der Einsatz von Bodentruppen tatsächlich, der ja so riskant wäre für die USA und der die USA und auch Israel in einen noch längeren, noch viel verlustreicheren Krieg noch hineinziehen könnte, oder das Risiko ist zumindest sehr groß, das wäre dann nochmal eine weitere Eskalationsspirale. Ja.
Ja, ich muss sagen, ich habe neulich vor ein paar Tagen ein Interview mit Trump gesehen, wo er war gefragt, wann geht das zu Ende, wann soll die USA raus? Und er hat gesagt, dass ja, er würde wissen, weil er würde das in seinen Knochen fühlen. He would feel it in his bones. Also wie so häufig mit Trump, er redet von sein gut feeling, sein Darmgefühl, sagt man das auf Deutsch?
Nee, man würde im Deutschen sagen, das Bauchgefühl.
Okay, Darmgefühl bedeutet vielleicht was anderes. Aber trotzdem, ja. wenn sein Knochen oder sein Darm ist, was er benutzt, so solche Entscheidungen zu treffen, dann wow, dann.
Aber es ist nicht untypisch, es ist auch nicht neu. Also es ist ein Politiker, wenn man ihn so bezeichnen möchte, oder er ist zumindest jemand, der fast alles, was er entscheidet, nicht unbedingt aus der Datenlage oder den Beratungen um ihn herum zieht, sondern ja aus dem Bauch heraus, also buchstäblich. Insofern, ja. Warum sollte es in diesem Fall jetzt anders sein?
Weil das so wichtig ist für
ja,
die ganze
weil es
Welt.
Also viel mehr Konsequenzen hat, ja, du hast recht.
Ja.
Nun ja, und ich würde sagen, damit beenden wir das Thema an dieser Stelle. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen nicht nur da gehabt, sondern auch auf, wir hatten es eingangs erwähnt, die Oscar-Verleihung. Reden wir doch zum Schluss da nochmal ganz kurz drüber. Der wichtigste Filmpreis der Welt vergeben worden. Und der Regisseur dieses Gewinnerfilms in der Kategorie Bester Dokumentarfilm, der Film hieß Mr. Nobody gegen Putin. Und der Regisseur David Bornstein hat Folgendes gesagt.
Mr. Nobody against Putin
Ja, Mr. Nobody against Putin handelt davon, wie man sein Land verliert. Und was wir bei der Arbeit mit diesem Filmmaterial gesehen haben, ist, dass man es durch unzählige kleine Akte der Mitwirkung verliert. Wenn wir uns mitschuldig machen, wenn eine Regierung Menschen auf die Straße unserer großen Städten ermordet und wir nichts sagen, wenn Oligarchen die Medien übernehmen und kontrollieren, wie wir Inhalt produzieren und konsumieren können, dann stehen wir alle vor einer moralischen Entscheidung. Aber zum Glück ist selbst ein Niemand mächtiger, als man denkt.
Is more powerful than you think.
Also, es ist eine sehr starke Erinnerung. Also, er spricht ganz genau an, was passiert ist in die USA in die letzten paar Monate. Und ich finde das eine super Botschaft und eine wichtige Botschaft. Und die klarste Text, das gesprochen war, gestern Abend in dieser Zeremonie. Aber es war nicht nur die einzige politische Kommentar. Jimmy Kimmel war auch auf die Bühne als jemand, der hat einen Preis verliehen und hat auch einen Witz über Meinungsfreiheit gemacht, dass in manchen Ländern gibt's keins, aber ja, er darf nicht sagen, welche. Also es gab.
Aber er hat dann Nordkorea, glaube ich, und CBS erwähnt als Land in Anführungsstrichen.
CBS, der Sender in die USA. Ja. Conan O'Brien, der Gastgeber, hat auch gesagt, so heute Abend könnte politisch werden. Und wenn das unangenehm ist, dann es gibt ein Alternative Oscars und der Gastgeber ist Kid Rock. Es ist nur die Straße lang hier. Und das war ein Witz in Reference. Also
auf die Super Bowl Halbzeitshow, die Alternative mit Kid Rock.
Genau, für die Leute, die nicht Bad Bunny anschauen wollte. Also es gab auf jeden Fall eine Menge Witze, auch von den Preisträgern und Schauspieler und Schauspielerinnen auf die Bühne. Die haben was gegen den Krieg, nicht nur in Iran jetzt der Situation, aber wegen Gaza. Also insofern, es ist eine politische Zeit. Die Oscars waren immer, ich meine, das ist eine große Bühne. Und
es ist die größte auch, ja, für die Industrie.
Und für viele Leute die können nicht der Chance passen, irgendwas zu sagen. Und für manche ist das, also wie O'Brien versucht zu sagen haben, also es ist auch eine Möglichkeit zu konzentrieren für einen Abend auf Kunst und wie wichtig das ist und zu zelebrieren die Künstler und Künstlerinnen, die haben diese tolle Filme gemacht. Also, aber ohne Politik, also es geht nicht mehr, ne? Also in diese Zeiten, es gibt nichts ohne Politik.
Absolut. Und deswegen werden wir auch in den folgenden Wochen viel zu besprechen haben und müssen wir über viel reden, gerade was in den USA so gerade passiert. Für die heutige Folge aber war's das. Wer noch mehr zum Thema USA hören möchte, ein kleiner Hinweis. Denn heute Abend, Montag, 16. März um 21 Uhr im Ersten, gibt's eine neue Folge von Die 100, die ich moderiert habe, gemeinsam mit Tobias Krell und Anna Planken. Und das Thema ist passend zu unserem Podcast: Wollen wir mit Trumps Amerika noch befreundet sein? Das ist die Thematik dieser Folge und ich kann jetzt schon versprechen, wir haben am Wochenende die Aufzeichnung gehabt, es geht durchaus emotional hin und her, auch kontrovers durchaus, also das ist eine spannende Folge geworden und wer sie sehen möchte im Ersten, 21 Uhr und wer sie verpasst, natürlich in der ARD Mediathek auch noch zu sehen, also eine Guck- und Hörempfehlung an dieser Stelle für diese Folge von Amerika, wir müssen reden. War es das aber. Wir bedanken uns fürs Interesse, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Wirtschaft ist viel mehr als Banken, Börse, Bilanzen.
Wirtschaft ist überall, aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Genau da wird es nämlich spannend.
Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf.
Wir sind die Hosts vom Plus-Podcast.
Jeden Mittwoch packen wir hier Wirtschaftsthemen an, die uns allen in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich wirklich lohnt, genauer hinzuschauen, hinter die großen Schlagzeilen.
Wie schafft es das chinesische Amazon, Temu heißt das, so absurd billig zu sein?
Wie kriegen deutsche Autobauer die Kurve?
Ist das Homeoffice jetzt am Ende oder die Zukunft?
Oder der Traum vieler, eine 4-Tage-Woche, aber geht das für alle?
Wir bauen dabei auf die geballte Recherchepower von Plus Minus und unseren ARD-Wirtschaftsredaktionen in Deutschland und der ganzen Welt.
Wirtschaftswissen, das euch weiterbringt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Der Plus Minus Podcast. Jeden Mittwoch überall da, wo es Podcasts gibt.